Mit 18 wäre ich fast selbst als Niet durchgegangen, kurz nach dem Abitur, weder in Ausbildung noch Studium. Aber ich hatte eine Freundin, sie war ebenfalls 15, als ich sie kennenlernte und noch Jungfrau. Eine Szene will mir nicht aus dem Kopf. Ich saß oberkörperfrei im Bett meiner Freundin. Es war früher Nachmittag. Ich wartete auf sie, trank dabei ein Weizenbier aus dem Glas. Ich glaube, wir wollten einen Film schauen. Ihr Vater kam rein, auf der Suche nach seiner Tochter. Ich schämte mich ein wenig, aber nicht sonderlich viel. Ich war Gast. Ich verstand mich besonders gut mit der Mutter meiner Freundin. Ich mochte ihr Essen sehr. Es war Sommer und wir grillten viel. Sie wusch auch meine Wäsche. Really think that fist caught a worm disappoints me. Hallo und herzlich willkommen zu Adrats Podcast. Mein Name ist Julian Adrat. Jens Spahn kritisiert. Beziehungsweise ist es die dramatischste Warnung an Deutschland, die von einem Politiker seit langem zu hören war, sagt die Bild. Wenn das Land die Migrationskrise nicht in den Griff bekommt, droht ein furchtbares Erwachen. Dann drohe Deutschland endgültig zu kippen. Jens Spahn seines Zeichens Verhöhner der Ehe zwischen Mann und Frau, Gesundheitsminister im Lockdown-Regime, Maskendealer. Hätten wir uns so fortgepflanzt wie der Gazastreifen, könnten uns die schlappen wenigen Millionchen der jungen muslimischen Männer, die in unser Land eingewandert sind, egal sein. Das zum einen. Wir bekommen keine Kinder mehr und offensichtlich haben wir auch jeden Bezug zur Realpolitik verloren. Warum sagt Jens Spahn das? Weil sich ein Afghane vor seiner Schwulheit geekelt hat, sich weggesetzt hat, als er anscheinend in einer Schule zu Gast war und von seinem Mann gesprochen hat. Die, die meinen Podcast hören, wissen, ein Mann kann nicht sagen, mein Mann. Ein Haus kann nicht sagen, mein Haus. Ein Auto kann nicht sagen, mein Auto. Man kann sich das nochmal besser quasi so personifiziert, comichaft vorstellen. Für wen das zu hoch ist, zu verstehen, dass ein Mann nicht sagen kann, mein Mann. Ein Mann kann sagen, meine Frau oder mein Kind oder ein Auto kann sagen, mein Reifen oder ein Haus kann sagen, mein Fenster. Aber es ist schlicht und ergreifend in jeglicher Hinsicht unsinnig, für einen Mann von meinem Mann zu sprechen. Man kann sprechen von einem mein Mann. Das ist mein Mann, dann verbindet man ihn mit einer Aufgabe. Das ist mein Mann für ja, dieses und jenes. Mein Mann für alles. Aber es gibt nicht den Mann für den Mann. Ich weiß, es ist schwierig für manche zu verstehen. Ja, er war, wie gesagt, 2015, ich weiß gar nicht, habe ich es eben erwähnt, 2015 Mitglied im CDU-Präsidium. Mitverantwortlich doch letzten Endes für die ungehinderte Zuwanderung. Gut, das soll aber gar nicht unser Thema heute sein. Ayaan Hirsi Ali ist Christin geworden. Für die weltweite Gemeinschaft überzeugter Atheisten dürfte es ein Erschüttern ihres Glaubensbildes gewesen sein, lese ich von der Tagespost. Die berühmte Islamkritikerin, Politikerin und Feministin Ayaan Hirsi Ali, eine Ikone der Atheisten, ist vom Glauben an die Nicht-Existenz Gottes abgefallen. Stattdessen bekennt sie sich nun zum Christentum, wie sie sowohl auf dem sozialen Netzwerk Instagram als auch auf der Seite des britischen Mediums Unheard bekannt gab. Ayaan Hirsi Ali ist verheiratet mit dem berühmten Historiker Niall Ferguson, der berühmteste Historiker überhaupt, würde ich fast sagen, aktuell lebend. Und ich habe als junger Mann ein Buch von ihm gelesen, das vielleicht überhaupt das erste große, zumindest historische Sachbuch war, das ich bis dato gelesen habe. Ich habe auch seitdem, glaube ich, nicht mehr viele historische Sachbücher gelesen. Aber man vergisst natürlich nicht ein erstes oder ein thematisch erstes dickes Buch, das man gelesen hat. Der Westen und der Rest der Welt hieß das Buch. The West and the Rest heißt es, glaube ich, im Original. Und er beschreibt, warum und wie es möglich war, dass also dieser kleine Landstrich Europa plötzlich anfing, die gesamte Welt zu beherrschen. Das Buch ist schon über 10 Jahre alt. Vor 12 Jahren kam das raus. Und man muss dazu sagen, Niall Ferguson ist noch immer ein klar denkender Mensch. Auch zum Beispiel, was Israel angeht. Gut, aber lesen wir weiter. Dort erklärt sie in Anlehnung an den Vortrag des Religionskritikers Bertrand Russell, warum ich kein Christ bin, der sie nach ihrer Abwendung vom Islam stark geprägt habe, warum sie jetzt Christin ist. Die westliche Zivilisation, so ist Ali überzeugt, werde von 3 Kräften bedroht, vom Wiederaufleben des Autoritarismus und Expansionismus durch Mächte wie China oder Russland, vom globalen Islamismus und von der Verbreitung der Vogue-Ideologie. Diese Bedrohungen durch säkulare Mittel abzuwehren sei gescheitert. Richtig. Eins der größten. Lohnt sich das jetzt gerade nochmal zu erwähnen, zu sagen. Der säkulare Extremist pflanzt sich nun mal schlicht nicht fort. Der Versuch, in der auf Regeln basierenden liberalen internationalen Ordnung Trost zu finden, sei unzureichend. Die einzige glaubwürdige Antwort liegt meines Erachtens in unserem Wunsch, das Erbe der christlich-jüdischen Tradition zu bewahren. Resümiert die 54-Jährige. Lass doch mal ganz kurz ihre Stimme hören.
It's a true clash of civilizations. It's a true clash of culture. It's a true clash of religion. And in this clash, we cannot let them win. And I was set aside as hysterical. I had been scarred by my experience. Hijacked by right-wing or extreme right-wing people. I had been cast aside so many times, and I keep coming back and I keep telling you, look at this. There are 100,000 people 3 weekends in a row in London who are shouting, from the river to the sea, Israel shall be free. They're yelling, protesting for a genocide of the Jews. Well, in 1945, we said, never again. This isn't going to happen ever again. But it is happening. The same people with the same ideas are shouting for the genocide of the Jews and the destruction.
Okay. Ayan Hirsi Ali. Dem Verdacht, dass die gebürtige Somalierin das Christentum lediglich als kulturelle Waffe betrachte und den Glauben instrumentalisiere, aber keine persönliche Glaubensüberzeugung angenommen habe, setzt sie entgegen. Dennoch wäre ich nicht ehrlich, wenn ich meine Hinwendung zum Christentum allein auf die Erkenntnis zurückführen würde, dass der Atheismus eine zu schwache und spaltende Lehre ist, um uns gegen unsere bedrohlichen Feinde zu stärken. Ich habe mich auch deshalb zum Christentum zugewandt, weil ich das Leben ohne spirituellen Trost letztlich als unerträglicher, fast als selbstzerstörerisch empfand. Der Atheismus hat eine einfache Frage nicht beantworten können. Was ist der Sinn und Zweck des Lebens? Ja. Das Beste am Atheismus war, dass ich die Existenz der Hölle und die Gefahr einer ewigen Bestrafung ablehnen konnte. Ich hatte zu lange in Angst vor all den grausamen Strafen gelebt, die mich erwarteten, erklärt sie heute ihre damalige Entscheidung, sich ganz vom Glauben an einen Gott abzuwenden. Als Politikerin im niederländischen Parlament für die konservativ-liberale Partei Volkspartei für die Freiheit und Demokratie prangerte sie die missglückte Integrationspolitik der Niederlande an, äußerte heftige Kritik an den islamischen Schulen in den Niederlanden und zitierte ein Gesetz zur strengeren Bestrafung der Beschneidung von Mädchen. Ali wurde selbst als junges Mädchen einer Klitorisbeschneidung unterzogen und beantragte in den Niederlanden Asyl, weil sie vor einer arrangierten Hochzeit mit einem Cousin geflohen war. Menge crazy shit hat sie erlebt. Für die einen wurde die Tochter eines Rebellionsarmeegründers zur verhassten Verräterin, für die anderen zur gefeierten Freiheitskämpferin. Die Stiftung Freiheit und von Religion zeichnete die heute in den USA lebende sogar mit dem Preis. Der Kaiser trägt keine Kleider aus und lobte sie dafür, sich in der Kultur der religiösen Dominanz in den USA als Ungläubige auszugeben. Doch schon damals, als sich die Mutter zweier Kinder und Ehefrau des Historikers Niall Ferguson noch nicht als Christin identifizierte, prangerte sie die Marginalisierung von Christen in vielen Gesellschaften an. In den Medien ist viel von Islamophobie, die Furcht vor dem Islam, die Rede, doch ihr Ausmaß verblasst im Vergleich zur blutigen Christophobie. Das Idol Ayaan Hirsi Ali begann vom Sockel zu rutschen, als sie nicht mehr nur den Islam als frauenfeindlich kritisierte, sondern auch die woke Transgender-Bewegung. Bewegungen wie das Frausein wird auf eine bloße Selbstzuschreibung reduziert und damit de facto getilgt, stießen vielen sauer auf. Als noch als unbeugsame Frau gefeiert, wurde sie zunehmend als Möchtegern-Reformatorin diffamiert. Das Schweizer Radio und Fernsehen versah Äußerungen von Hirsi Ali auf Facebook gar mit einer Triggerwarnung. Wer sich den Beitrag ansehe, werde mit Diskriminierung gegenüber Transgender und nicht-binärer Geschlechtsidentität konfrontiert. Wegen Kritik entfernte das SRF die Warnung zwar wieder. Doch das zeigt, was Hirsi Ali selbst beobachtet. Wir befinden uns in einem Kulturkampf. Für den hat die Frau des Anstoßes aber eine Lösung gefunden. Glücklicherweise müssen wir nicht nach einem New Age-Gemisch aus Medikamenten und Achtsamkeit suchen. Das Christentum hat alles. Aha. Ja. Die Säulenheiligen der säkularen Extremisten, der Schwule, der Muslim und natürlich der Transgenderist. Dass die sich selbst alle nicht so gut untereinander verstehen, zeigt besonders gut ein Jens Spahn. Ist eine gute Frage. Was macht der gute Atheist heutzutage? Die Menschen glauben an schwangere Männer. Und er muss, selbst, also der Atheist mit Verstand, muss sich eingestehen, irgendwas läuft schief mit den Menschen. Eine Welt ohne Gott funktioniert nicht. Die Menschen glauben an irgendetwas. Übrigens, wo wir von einer Welt ohne Gott reden, lasst mich aus einer etwas persönlicheren Kolumne von mir lesen. Sie ist noch nicht veröffentlicht. Der 16-jährige Sohn einer alleinerziehenden Freundin ist zum Mann geworden. Er hat den Akt vollzogen. Meine Freundin suchte nach Worten. Seine Freundin ist 15. Sie war keine Jungfrau. Er ist nicht ihr erster Freund. Wie mag er sich fühlen? Fragte ich mich. Seine Mutter beschrieb ihn als auf Wolke 7 schwebend. Sie hat mir das Mädchen auf TikTok gezeigt. Dort singt und tanzt sie zu Liedern, die ich nicht kenne. Wenn Frauen hautenge Leggings tragen, gibt es oft ironische Kommentare, die lauten zum Beispiel so: Habe noch nie so oft ein Video gestoppt. Beim dritten Mal schauen habe ich verstanden, um was es in dem Video geht. Solche Kommentare fand ich unter den Videos nicht. Es waren aufmunternde Kommentare, Herzchen und Sternchen von Freundinnen. Eine kleine heile Welt-Bubble aus dem beschaulichen Kreuzberg, so kam es mir vor. Rund 630.000 Jugendliche oder junge Erwachsene arbeiten nicht und sind auch nicht in Schule, Ausbildung oder Studium aktiv, so lautete eine Meldung Anfang des Jahres. Tatsächlich gibt es eine wachsende Gruppe von Jugendlichen, die mangels Orientierung in kompletter Inaktivität verharrt, sagt es Christina Ramp, Vorsitzende des Verwaltungsrats der Bundesagentur für Arbeit. NEETs nennt man jene 15- bis 24-Jährigen. Es ist die Abkürzung für Not in Education, Employment or Training. Das kann ich von dem frisch gebackenen Teenie-Liebespaar nicht behaupten. Beide sind gut in der Schule. Sie hat sogar einen 1-0er-Schnitt, heißt es. Sie wolle Chirurgin werden, hat sie meiner Freundin erzählt. Mit 18 wäre ich fast selbst als Neet durchgegangen, kurz nach dem Abitur, weder in Ausbildung noch Studium. Aber ich hatte eine Freundin, sie war ebenfalls 15, als ich sie kennenlernte und noch Jungfrau. Eine Szene will mir nicht aus dem Kopf. Ich saß oberkörperfrei im Bett meiner Freundin. Es war früher Nachmittag. Ich wartete auf sie, trank dabei ein Weizenbier aus dem Glas. Ich glaube, wir wollten einen Film schauen. Ihr Vater kam rein, auf der Suche nach seiner Tochter. Ich schämte mich ein wenig, aber nicht sonderlich viel. Ich war Gast. Ich verstand mich besonders gut mit der Mutter meiner Freundin. Ich mochte ihr Essen sehr. Es war Sommer und wir grillten viel. Sie wusch auch meine Wäsche. So ähnlich wird es Finn gehen. Finn ist nicht sein richtiger Name. Mit den Eltern des Mädchens scheint er sich sehr gut zu verstehen. Auch er bekommt seine Wäsche dort gewaschen. Er ist tagelang nicht zu Hause, auch unter der Woche. Ich habe mir für diese Kolumne bewusst vorgenommen, auf die Moralkeule zu verzichten. Wer fürchtet sich schon? In unserem Parlament sitzt ein Mann auf einem Frauenlistenplatz. Die Eltern des Mädchens sind Vegetarier. Vielleicht glauben sie an schwangere Männer. Da ist Essig mit Moral, selbst Sexualmoral. Verstände ein Marsmännchen besser als ein Grüner. Fakt ist, was in vielen deutschen Teenie-Zimmern des Nachts mit elterlichem Segen geschieht, wäre für eine anders geprägte Bevölkerungsgruppe ein Grund für einen Ehrenmord. Ob Finns Freundin Brüder hat, weiß ich nicht. Die Brüder meiner Freundin spielten mit mir stundenlang PlayStation, Herr der Ringe. Fakt ist auch, dass kein Parameter Ehe, Scheitern und Kinderlosigkeit sicherer voraussagt als die Anzahl von Geschlechtspartnern in jungen Jahren. Wolke 7 ist übrigens ein ziemlich treffender Begriff. Freie Kost, freie Logie, kein Chef auf Arbeit, dem man zu gehorchen hat. Und dazu das gewisse Extra. Wer wünschte sich das nicht? Wird es Finn je wieder erleben? Von Heroin heißt es, es fühle sich an, wie von Gott höchstpersönlich in den Arm genommen zu werden. Udo Jürgens wünscht seiner Ex Liebe ohne Leiden. Mehr geht eigentlich nicht. Denn wer ein bisschen weise ist, weiß, dass alles im Leben Kosten hat. Für Liebe zahlt man mit Kindern. Ein ziemlich hoher Preis, wenn man drüber nachdenkt. Finn wird diesen Preis kaum zahlen. Was er zahlen wird, weiß ich nicht. Hier endet die Kolumne. Und ich war nie ein Neet. Das mal zuallererst. Und natürlich weiß ich auch, was er zahlen wird. Er wird mit seiner Seele zahlen. Es ist nicht leicht, nochmal zu Glanz und Würde zu kommen, als Mensch sozusagen, wenn man als Teenie so manches erlebt hat, den atheistischen Traum gelebt hat. Vielleicht kann man das so nennen. Der Gipfel der Existenz, der 15-Jährige, der für lau bekocht und betütelt wird und die 15-Jährige beschläft, ohne Chef, ohne Stress. Ja, ich wiederhole mich, aber wenn wir die emotionalen Kosten, die seelischen Kosten, die derartige Sachen, die hunderttausendfach geschehen, es ist klar, dass eine Gesellschaft das nicht verkraftet. Das ist die Gesellschaft, die eine Homo-Ehe als gleichwertige Form der Liebe begreift. Es ist ein echtes, auch intellektuelles Wachkoma. Wie willst du diese Kosten zahlen? Wie willst du diese Rechnung mit offenen Augen ansehen können, ohne zu verzweifeln? Wie willst du diesen seelischen Schmerz ertragen? Den kannst du eigentlich nicht ertragen. Ich meine, wenn ich mir vorstelle, ein Vater, der einen verpickelten Halbstarken unter seinem Dach nächtigen lässt und seine Tochter beschlafen lässt Und dann freut er sich, mit Ihnen zu frühstücken oder was? Ich kann nicht dahinter steigen, ganz ehrlich. Und man kann sich das ja auch noch mal plastischer vorstellen. Vielleicht quiekt das Töchterlein, wenn sie den Teenie-Pimmel aufnimmt. Ja? Sorry für die Sprache, aber was soll man denn sagen? Vielleicht quiekt sie und Mami und Papi hören das nebenan. Ach, wie schön, denken sie, das Kind hat Spaß. Es sind Abgründe, die ich nicht fassen kann. Ich nicht. Da sieht man so sehr den Kontakt zum Wert, zum körperlichen Wert eines Menschen, seiner eigenen Tochter verloren hat. Kann man sich nicht rational erklären. Ja, das ist wohl nur metaphysisch zu erklären. Du glaubst, dass du reich bist. Du bist aber arm, jämmerlich, blind und bloß. Ja? Wer Gott verliert, verliert den Kontakt zur Realität. Er verliert schlicht jeden Realitätssinn. So. Was bleibt mir übrig? Eine besinnliche Adventszeit zu wünschen. Mama mia. Ja. Einen besinnlichen Advent. Auf bald. Tschüss. She's got COVID-19, she's tucked in all alone. She's tucked and toweling with her socks on.